Schwankender Glaube sucht seinen Felsen. Jeder Gläubige wünscht sich das, dass er einen starken Glauben hat, einen felsenfesten Glauben. Doch es ist eine normale und wenn es auch eine unangenehme Lebenserfahrung ist, dass der Glaube, den du hast, auch manchmal schwankend ist. Wie gut ist es dann, wenn man einen Felsen kennt, auf den man dann sicher stehen kann in dieser Zeit, wo der Glaube schwankt. Also beides, einmal der schwankende Glaube und dann auch dieser feste Felsen, die lernen wir in diesem Psalm kennen. Und wir sehen auch, wie der schwankende Glaube von dem festen Felsen profitiert. Gut, dass es diesen Felsen gibt, weil ja mein Glaube so schwankend ist. Und wichtig ist, ein Anliegen dieses Psalmdichters ist, mir klarzumachen, ich soll den festen Felsen im Blick haben und nicht so sehr meinen schwankenden Glauben. Denn der feste Felsen ist die Lösung und nicht mein schwankender Glaube. Bei dem Psalm, haben wir ja schon gehört, gibt es eine Überschrift, ein Maskil, ein Lehrgedicht, um Weisheit zu lernen. Und man benötigt Weisheit, das heißt praktisches Wissen, um sein Leben richtig gestalten zu können, um es richtig einrichten zu können, damit es ein gelungenes Leben ist. Und so lädt uns auch so ein Psalm ein und sagt, möchtest du dein Leben oder deinem Leben die richtige Spur geben, dann schau doch, was in diesem Psalm steht. Ich will dir das lehren, ich will dir das zeigen in diesem Psalm, wie man das macht. Also gehen wir durch diesen Psalm durch. Der Psalm lehrt mich nämlich, nicht was mein Fels ist, sondern wer mein Fels ist. Das ist eine Person, die mein Fels ist. Der Psalm lehrt mich und zeigt mir, an wen ich mich wenden kann und an wen ich mich auch halten muss, wenn mein Glaube nämlich mal diese schwankende Phase hat, wo ich nicht weiß, ob ich noch stehen bleiben kann. Dann muss ich diesen Felsen spüren und auf wieder ganz neu mich dort gründen. Dieser Psalm zeigt mir, was ich tun kann, wenn es in meinem persönlichen Glaubensleben mal so drüber und drunter geht, dass ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und nicht mehr weiß, ob ich noch glauben will oder ob ich schon aufgeben möchte. In der Überschrift steht auch, dass es ein Psalm von den Söhnen Korachs ist. Und die Söhne Korachs hatten einen Stammvater und der hieß logischerweise Korach. Deswegen heißen sie ja Söhne Korachs. Das Problem bei Korach war, auf so einen Stammvater konnte man nicht stolz sein. Ich finde es bemerkenswert, dass sie sich trotzdem nach ihrem Stammvater benannten, obwohl das ja eigentlich eine Person war, die hätte man gern mal so vergessen oder unter den Tisch fallen lassen, dass man überhaupt etwas mit ihr zu tun hatte. Sie hätten eben allen Grund gehabt, diese Herkunft zu verschleiern oder zu verschweigen, aber sie taten es nicht. Sie nannten sich die Söhne Korachs. Man kann sagen, es gab so einen Der Korach, das war so ein dunkler Fleck in der Familiengeschichte dieser Dynastie. Aber sie haben nicht zugelassen, dass es ein dunkles Geheimnis wurde. Irgendwie konnten die damit offen umgehen und sagen, und unser Vater, das war kein Vorbild, aber wir nennen uns trotzdem so. Diese Geschichte war bei uns, aber wir sind damit nicht in der Dunkelheit geblieben. Der Stammvater Korach lebte von heute aus gesehen vor etwa 3500 Jahren, zu der Zeit der Wüstenwanderung von Ägypten in das verheißene Land. Das hatte damals Gott dem Abraham zugesagt, dass sie das haben sollten. Die Sklaverei war beendet, man war unterwegs ins gelobte Land. Also Blick nach vorne, es geht in die Freiheit. Korach war ein Mann aus dem Stamm der Leviten. Und die Leviten waren ja für den besonderen Dienst für Gott vorgesehen. Mehr als ein Durchschnittsisraelit waren sie zum Dienen eingeteilt. Korach war eben aus dem Stamm der Leviten, aber sein Dienst war ihm nicht besonders genug. Er schaute auf Mose und Aaron und auf ihren besonders hervorgehobenen Dienst, den sie eben in der Führung von Israel hatten. Und er fand, dass er das nicht gut finden könnte. Er fand das abwegig. Er fühlte sich, so würde man heute sagen, er fühlte sich diskriminiert. Warum dürfen die das? Und ich bin auch ein Israelit und ich darf das nicht. Und so ging er eben politisch gegen Aaron und Mose vor. Er organisierte einen Putsch. Er sprach mit allen, die in dem Volk Rang und Namen hatten. Und dann tat er sich zusammen mit Datan und Abiram und 250 namhaften Israeliten, also alles, was so Führung in Israel war, und wollten gegen Aaron und Mose vorgehen und sagen, was bildest du dir eigentlich ein? Wir wollen genau das Gleiche tun können vor Gott wie du. Wer bist du eigentlich? Sie forderten eine Gleichstellung. Und Mose hatte diesen Aufstand dann beendet mit der Unterstützung Gottes, indem er Gott bat, ein Urteil darüber zu fällen, denn er wollte selbst kein Urteil darüber fällen. Es war dann so, die 250 unzufriedenen Putschisten und Aaron brachten ein Räucheropfer vor Gott dar. Damit haben sie sich jetzt alle mal probeweise auf eine Stufe gestellt. Und die Frage war ja, wie würde Gott darauf reagieren? Und Gott antwortete mit einer vernichtenden Katastrophe für Korach und sein Gefolge. Ein Spalt in der Erde öffnete sich und verschlang Korach und seine Sippe. Danach fuhr Feuer von Gott aus und verzehrte die 250 Aufständischen. Wir können das in 4. Mose 16 und 17 nachlesen. Ein wirklich tragisches Ende. Daraufhin sagt Gott zu Mose und Aaron, geht ein bisschen zur Seite. Dieses ganze Volk Israel, die werde ich jetzt vernichten und ihr seid jetzt die Linie, die weitergeht. Und Mose bittet so inständig vor Gott und sagt, bitte rette uns doch. Und dann wird das abgeändert und nur Korach und die 250 Leute und die zu ihnen gehören, die sich nicht von ihnen abgrenzen und distanzieren, die kommen um. Der Rest, der sich von dieser bösen Tat distanziert, bleibt am Leben. Und die Kinder Korachs, die diesen Psalm geschrieben hatten, waren in dieser brenzligen Situation eigentlich so mutig gewesen, sich gegen den Anführer ihrer eigenen Sippe zu stellen und sich von ihm zu distanzieren, weil das eine böse Tat gegen Gott war. Korach war also jemand, der um Haaresbreite die Vernichtung des ganzen Volkes Israel herbeigeführt hätte. Wir können verstehen, warum man nicht gerne Söhne Korachs geheißen hat. Man wusste immer, der war das. Und du bist einer, der von ihm kommt. Aber sie gingen offen damit um und deswegen war das kein dunkles Geheimnis und es hat sie in ihrem Leben nicht beeinträchtigt. So sind die Kinder Korachs eine Ermutigung für alle Menschen, für jeden von uns, auch wenn man keine gute Kinderstube gehabt hat. Du kannst Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen, so lehren uns die Söhne Korachs. auch wenn du die Bürde einer problematischen Elterngeneration mit dir trägst. Du kannst ein Leben führen, das Gott ehrt, auch wenn du schlechte Vorbilder hattest. Das möchten die Söhne Korahs sagen. Und deswegen, denke ich, gab es ihnen Kraft auch damit, sehr offen umzugehen. Das waren also die Söhne Korahs, die hier dieses Lied singen. Wie ist dieser Psalm nun aufgebaut? Wir haben diesen Psalm eben als einen Psalm gelesen, obwohl es zwei Nummern hat. Das haben wir eben auch schon gehört. Und dass es zusammengehört, das zeigt auch diese Struktur. Es besteht aus drei Refrains, die eben auch die drei Teile dieses ganzen Liedes eben immer abgrenzen und zu einem Ganzen machen. Die Struktur zeigt auch, dass dieser Psalm ein Kunstwerk ist, wirklich ein Kunstwerklied ist, denn es besteht aus 66 Verszeilen und das hebräische Alphabet hat 22 Konsonanten, also 3 × 22. Es hat 22 Gottesnennungen, so viel wie man eben Konsonanten hat. Einmal eben Yahweh, 4-mal El und 17-mal Elohim. Und so gestaltet sich dieses ganze Lied so wie ein Klappbild oder ein Klappaltar, den man vielleicht schon mal gesehen hat, das in der Mitte so ein festes Stück hat und so zwei Klapptüren hat. Linker Flügel, Mittelteil, rechter Flügel, dazwischen so zwei Scharniere, wo sich das bewegt und ganz rechts nochmal so eins zum Zuschließen, zum Abschließen, zum Abschluss bringen. Und daran merken wir, das ist ein Kunstwerk. Da hat sich jemand Struktur überlegt, um zu sagen, wir nehmen unser Alphabet und wir machen so eine Struktur, die diesem Alphabet folgt. Und damit loben wir Gott, indem es nicht zufällig irgendetwas gesagt wird, sondern eine gewisse Einheit darstellt. Öffnen wir den linken Flügel dieses Psalms. Hier wird das Leid beschrieben, die Not wird hier benannt. Wie die Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Ich denke, dass diese Verse die bekanntesten Verse aus diesem Psalm sind, die wir wahrscheinlich am ehesten gekannt haben. Ein sehr ausdrucksvolles Bild einer durstigen Hirschkuh. Der Durst ist so stark, dass es nicht nur ein Mangel, sondern es ist eine Not. Das heißt, dieses Bild zeigt, der Durst ist so groß, die Hirschkuh, die kann nicht warten, um Wasser zu finden, sondern sie muss schreien, sie muss gucken, dass jetzt Wasser kommt. Sie kann nicht sagen, ja, mal gucken die nächsten Tage, wo ich da mal was finden werde und dann kann ich auch mal Wasser trinken. Durst ist ein Signal des Gehirns, das ein Verlangen zu trinken weckt. Das ist eine gesunde Funktion, ein gesunder Selbsterhaltungstrieb. Ohne Durst würde die Hirschkuh wahrscheinlich gar nicht merken, was ihr fehlt. Sie würde umkippen, würde verenden und wüsste gar nicht warum, weil sie den Durst gar nicht gespürt hat. Und dieses Bild beschreibt den Durst der Seele nach der Gegenwart Gottes. Der Dichter, er spürt einen starken Durst nach Gott und er spricht ihn auch aus. Gott ist ein Gott, der zu seinem Leben so ganz fest dazugehört. Deshalb spürt er auch diesen Durst, weil ihm das fehlt, weil er sagt, Gott, irgendwie bist du plötzlich nicht da, was ist los? Und er merkt, das ist eine innere Not. Der Dichter, er kann sich das gar nicht vorstellen, dass man sich daran gewöhnen könnte, nicht mehr zum Tempel zu gehen. Für ihn ist es auch unmöglich, nicht mehr in Gemeinschaft mit anderen Gott zu erleben und trotzdem glücklich und zufrieden zu sein. Also er sagt nicht nur, wenn ich mal alt bin, dann kann ich mich mal um Gott kümmern oder so. Dieses Durstgefühl sagt, das muss ich jetzt haben, sonst komme ich jetzt um. Da kann ich nicht warten, bis das mal klappt und dann mache ich das mal, wenn ich mal mehr Zeit habe, wenn ich mal in Rente bin, wenn ich sonst nichts zu tun ist. Es muss jetzt sein. Und er spürt, dass diese Ferne von Gott will ihn töten, natürlich geistlich töten. Er befindet sich im weiten Norden. In Vers 7 haben wir davon gelesen, da gibt es Wasser, der Jordan entspringt nämlich dort. Aber dort gibt es nicht überall Wasser, sondern nur dort Wasser, wo es Quellen gibt, wo es Bäche gibt, die zum Jordan fließen und am Ende den Jordan zu einem Fluss machen. Man muss nämlich die Stellen aufsuchen, die an Wasserquellen angeschlossen ist. Man kann nicht irgendwo dazwischen laufen, wo es kein Wasser gibt. Dazwischen ist nämlich Trockenheit. Und da ist nichts, da kann man nicht überleben. So ist es auch in der Beziehung zu Gott. Man muss die Stelle aufsuchen, an denen man Gott begegnen kann. Der Dichter, er nennt es Erscheinen vor Gott. Er möchte vor Gott erscheinen, vor Gottes Angesicht. In diesem Ausdruck ist der Respekt vor Gott in der Begegnung mit dem heiligen Gott enthalten. Ich treffe hier Gott, den Allmächtigen, den großen, mächtigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und trotzdem kommt er mir so, obwohl er der große Schöpfer ist, trotzdem kommt er mir persönlich so nah, als wäre er mein Freund und als würde er direkt neben mir stehen. Wir denken heute natürlich nicht mehr an einen Tempel, wenn wir heute das Angesicht Gottes suchen oder vor seinem Angesicht erscheinen. Aber so hat es Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen gesagt, wir können es im Geist und in der Wahrheit tun, vor Gott erscheinen. Die grundlegenden Dinge des Glaubens tun, nämlich auf Gott hören, zu Gott beten, Gemeinschaft leben, den Glauben bekennen, den Glauben auch praktisch leben. Ich frage mich persönlich, und vielleicht auch dich, ob dieser Durst nach Gott bei mir noch funktioniert. Ich kann hier einen persönlichen Test durchführen. Wie lange kann ich diese lebenswichtigen Dinge des Glaubens vernachlässigen, bis mir etwas davon fehlt? Ein Tag? Merke ich das schon am nächsten Tag, dass ich Durst habe? Nach einer Woche? Nach einem Monat? Nach einem Jahr? Oder spüre ich diesen Durst gar nicht mehr? Spürst du den Durst deiner Seele? Das ist für den Glauben überlebensnotwendig. Das ist immens wichtig, dass wir das spüren. Der Dichter spürt seinen Durst nach Gott, besonders da, als sein Glaube direkt angegriffen wird. Vers 4. Meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Der Durst wird durch diese Stichelei verstärkt. Seine gottlose Umgebung, sie sagt ihm nicht, es gibt keinen Gott. Das sagen sie nicht. Sie sagt auch nicht, er ist nicht dein Gott. Aber sie sagen ihm etwas, was viel gemeiner ist. Es gibt zwar einen Gott und er ist auch dein Gott, aber er hat dich verlassen. Gott ist ein Fremder für dich geworden. Und sie sagen ihm, so einen wie dich, den möchte Gott auch nicht mal geschenkt bekommen. Und das sind alles gemeine Lügen über Gott. Sie drängen sich im schwankenden Glauben natürlich besonders gerne auf, weil der Glaube dann sowieso nicht so fest ist und ich weiß, wohin es geht und wo ich eigentlich persönlich stehe. Sie wollen, dass du diese Lügen glaubst und sie wollen deinen Glauben zerstören. Aber das Interessante ist, der Dichter, er weigert sich, diesen Lügen zu glauben. Und er erinnert sich an die Zeit. Und es gab Zeiten, da hat das wirklich besser funktioniert. Vers 5, daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog, in der Schar sie führte zum Hause Gottes, mit Klang des Jubels und Dankens ein feierlicher Aufzug. Der Dichter hat eine gute Strategie. Er beklagt nicht nur, dass es früher alles besser war, sondern er sieht seine Drucksituation, die er jetzt hat, und er dreht sie um und macht sie zu einer Sehnsuchtssituation nach Gott. Diese Drucksituation erdrückt ihn nicht, sondern sie weckt in ihm diese Sehnsucht nach Gott umso stärker. Im jetzigen Augenblick, wo er gerade steht, in der Durststrecke, da bleibt ihm natürlich erst nur die Erinnerung, wie es auch schon mal so gut war, wie es alles so funktioniert hat, wo irgendwie alles zueinander gepasst hatte. Aber es bringt ihn zu diesem wegweisenden Refrain, zu dem ersten Refrain. Und da trifft der schwankende Glauben tatsächlich seinen Felsen. Und er sucht ihn und er trifft ihn auch tatsächlich. Wie bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Da merkt man, der Glaube schwankt. Vieles dringt auf ihn ein, aber er findet den Felsen, auf dem er stehen kann. Und so wirkt der Refrain für ihn wie ein Fels in der Brandung. Es ist interessant, der Dichter spricht hier zu sich selbst. Er hat die Fähigkeit, seine Situation zu erfassen und sich selbst zu ermahnen und sich selbst auf den richtigen Weg zu schicken. Er packt quasi seine Hand und sagt, da ist der Fels, da gehen wir jetzt hin, du und ich. Ne? Ich muss dahin, wo der Felsen ist. Er hat die Fähigkeit dazu, auch wenn noch nicht alle Fragen geklärt sind. Das ist Seelsorge an sich selbst. Ein gutes Beispiel dafür. Sich selbst an die Hand zu nehmen und sich selbst klar zu machen, harre auf Gott, vertraue auf Gott in dieser Situation. Und sich selbst führen zu können, ist ein Zeichen von Reife. Vielleicht hast du es auch schon festgestellt. Es ist viel einfacher, jemandem anderen einen guten Rat zu geben, wenn man selbst nicht in der Situation ist. Jemand spricht mit dir und du willst ihm einen Rat geben und dann sagst du zu ihm, also ich rate dir, mach das so, das ist richtig. Oder du sagst zu ihm, du musst einfach Gott vertrauen. Oder du sagst, hör auf, alles zu hinterfragen, aber befindest du dich selbst einmal in dieser Situation, in der sich der andere gerade befindet und erlebst das so ganz hautnah mit, was es heißt, so komplett unter Druck zu geraten, und dann bleiben einem diese Ratschläge irgendwie aus. Da müsste man sich selbst an die Hand packen und die Dinge, die man anderen gesagt hat, doch auch für sich selbst anwenden, aber das ist nicht einfach. Und der Dichter, er tut das so. Was kann ich tun, wenn mich eine Krankheit heimsucht, wenn ich meine Arbeitsstelle verlieren sollte, wenn mich meine besten Freunde enttäuscht haben, wenn ich liebe Menschen verloren habe? Alles Dinge, die mich total unter Druck setzen können. Der Dichter, er würde sagen, mach dir diesen Refrain zu deinem Refrain. Zu deinem Motto, nach dem du dann vorgehen kannst. Er meint damit, nicht einfach nur auswendig lernen und wie so ein Mantra aufzusagen, um sich zu beruhigen, sondern er meint, das zu verinnerlichen, sich innen drin als Kompass zu tragen. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und stöhnst in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Du kannst dir eine Karte mit diesem Vers an deinen Schreibtisch hängen oder vielleicht an den Kühlschrank, um immer wieder mal daran zu erinnern zu werden, es gibt diesen Refrain. Es gibt diese Zusage Gottes. Dieser Refrain ist nicht nur ein Fels in der Brandung, sondern er ist jetzt hier ein Scharnier und es öffnet das Bild eben zu dem mittleren Teil. Wo dem ersten Teil das Leid und die Not benannt, so geht es in dem Teil 2 darum, das Leid vor Gott zu bringen und auch vor Gott diese bohrenden Fragen, die man hat, auch wirklich zu stellen. Der Dichter ist jetzt nicht im Gespräch mit sich selbst, sondern er ist im Gespräch mit Gott. Er klagt Gott seine Not und er zeigt ihm, wie es in seiner Seele aussieht. Er zeigt ihm, wie zerrissen innerlich er eigentlich ist, obwohl das außen ja von außen her noch gar nicht so aussieht, aber wie es innerlich eigentlich so ist. Und er sagt in Vers 7, mein Gott, aufgelöst ist in mir meine Seele. Darum denke ich aus dem Land des Jordan, denke ich an dich aus dem Land des Jordan und des Hermon vom Berg Misar. Wir haben es auf dem Bild hier gesehen. Die Ortsbeschreibungen sind Hinweise auf die Ferne von Jerusalem. Also er ist ganz, ganz weit vom Tempel weg. Er kann nicht mal eben zum Tempel gehen und um Gottes Angesicht zu suchen. Und es ist nicht klar, warum er eigentlich so weit weg ist. Ein Levit, vielleicht hat er hier gewohnt. Vielleicht war er unfreiwillig da. Vielleicht hat es ihn aus irgendwelchen Gründen dahin verschlagen. Das wird nicht gesagt. Es wird hier einfach beschrieben, dass es so ist. Er ist jetzt einfach in solch einer Situation. Und diese aufgelöste Seele führt den Dichter dahin, nicht hart zu werden, sondern an Gott zu denken. Darum denke ich an dich, sagt er. Vers 8, Urflut, ruft der Urflut beim Brausen deiner Wassergüsse. Alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Er empfindet seine Situation so, als wäre er ein Ertrinkender, der gerade darum kämpft, um irgendwie doch noch überleben zu können. Vielleicht kennen wir solche Situationen in unserem Leben, wo wir uns ähnlich gefühlt haben. Eines Tages, Vers 9, des Tages wird der Herr seine Gnade aufbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Was er hier tut, er füllt Tag und Nacht mit der Gegenwart Gottes aus. Gottes Gnade, seine Güte und Liebe regieren über den Tag, also wo man aktiv ist, wo man selbst etwas tut. Ein Lied, ein Gebet erfüllt die Nacht, wo man selbst nicht mehr aktiv ist, wo man eigentlich zur Ruhe geht, aber manchmal gar nicht schlafen kann, weil die Gedanken kreisen, weil man nicht weiß, wie man diese Situation, dieser Druck, mit dem man gerade zu tun hat, überhaupt, wie man damit umgehen kann. Und das ist auch ein guter Tipp für Nächte mit Unterbrechungen. Bete, solange du diese Wachphase hast, solange du nicht einschlafen kannst. Wiederhole die Refrains für dein Leben. Trotz dieser guten Erfahrungen mit Gott bleiben aber diese bohrenden Fragen. Und es ist befreiend, dass wir sie vor Gott stellen dürfen, ohne von Gott dafür verurteilt zu werden. Vers 10, sagen will ich zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Wie Mord an meinen Gebeinen höhnen mich meine Bedränger, indem sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist dein Gott? Diese Verse sind sowas wie ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite kann er von Gott als seinem Felsen sprechen, als jemand, wo er sich so ganz festhalten kann. Und auf der anderen Seite muss er sich fragen, warum Gott ihn eigentlich vergessen hat. Warum sind diese Dinge eingetreten? Warum ist Gott nicht eingeschritten und hat diese gottlosen Feind nicht in die Schranken gewiesen? Warum durfte der das zu ihm sagen, wo ist dein Gott? Und da ist kein Feuer vom Himmel gefallen, um ihn dafür zu bestrafen. Und ich glaube, es ist ein Teil des Kampfes. Man ist hin und her gerissen und niemand von uns liebt diese Zerrissenheit in diesem Kampf, aber es scheint, dass dieser Kampf sein muss, um zum Ausweg zu kommen. Und dann kommt dieser zweite Refrain und über den zweiten Refrain kommen wir dann zum dritten Teil. Im ersten Teil wurde das Leid und die Not benannt. In Teil 2 ging es darum, das Leid vor Gott zu bringen und vor Gott die bohrenden Fragen zu stellen. Und in Teil 3 kommt die Bitte um Wiederherstellung mit den eingeflochtenen Restfragen, die noch geblieben sind. Denn Fragen, sie sind noch da. Sie sind noch nicht alle weg. Aber wir merken, es sind nicht mehr so viele wie vorher. Es scheint, dass die Wogen nicht mehr über ihn gehen, um ihn zu ertrinken, sondern sie glätten sich. Es ist noch nicht alles in Ordnung, aber der Dichter zeigt neuen Mut, denn irgendwie ist sein Lebensschiff, bekommt die richtige Perspektive, kommt in gutes, sicheres Gewässer. Manchmal, wenn wir uns treffen, fragen wir ja auch, und ist alles klar? Vieles ist natürlich immer klar, aber alles ist nie klar. Das wissen wir. Restfragen in unserem Leben sind immer offen. Und trotzdem, um nicht genauer darauf eingehen zu müssen, sagen wir oft, ja, ist alles klar. Jeder weiß aber, dass das nicht stimmt. Jeder hat noch Restfragen, die er gerne geklärt haben wollte für sein Leben. Dieser Abschnitt ist geprägt von zwei Bitten an Gott, die hier als Befehl formuliert sind. Ich denke, der Dichter ist nicht der Meinung, dass er Gott befehlen könnte. Es ist aber wohl eher ein Ausdruck von Zuversicht, dass er wieder etwas gefestigter Gott gegenüber auftritt und er ist sich sicher, dass diese Befehlsbitte, die er vorträgt, auch im Sinne Gottes ist. Gott will das sicher tun. Die Bitte 1, dieser Befehl 1 ist Kapitel 43, Vers 1, schaffe mir recht, Gott. Entscheide bitte meinen Fall, so würden wir heute sagen. Bitte, der Feind ist da, ich bin da, der Rechtsfall liegt bei dir vor. Bitte sag doch etwas dazu. Was ist denn jetzt? Hat er recht oder habe ich recht? Oder wie lange muss ich noch warten, bis ich zu meinem Recht komme? Der Dichter zweifelt wohl nicht daran, dass Gott gerecht ist und das Recht vollziehen wird irgendwann einmal. Aber bei ihm bleibt eher die Frage, wann er das endlich tun wird. Das Warten ist so schwer, weil man gerade nicht sieht, dass etwas passiert. Als wenn einfach gar nichts passiert. Wir kennen das bei Computerprogrammen. Manchmal arbeitet der Computer im Hintergrund und es passiert einfach nichts. Und wenn es aber so ein Symbol gibt, das sich irgendwie dreht oder Fortschritt anzeigt, dann wissen wir, ja, wir müssen noch ein bisschen warten, es passiert was und es wird auch bald wieder weitergehen. Aber wenn wir dann anfangen, wild auf der Tastatur zu klopfen, machen wir die Sache natürlich immer nur noch schlimmer als besser. Das ist so diese Spannung, in der man steht. Es müsste doch etwas passieren. Warum ist es noch nicht passiert? Und die Bitte 2 ist der Vers 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Ich habe im Kommentar von Franz Delitzsch zu den Psalmen, zu diesen Licht und Wahrheit Folgendes gefunden. Franz Delitzsch hat vor ungefähr 100 Jahren geschrieben. Es ist das Licht der Gnade gemeint, welches mit der Wahrheit der Verheißungstreue Gottes gepaart ist. Das Licht, in welchem der Liebeswille zur Erscheinung kommt, welcher Gottes eigenstes Wesen ist. Von diesem Gottesengelpaare möchte der Dichter geleitet, möchte er hingebracht werden zur Wohn- und Offenbarungsstätte seines Gottes. So in etwa wie Israel das in der Wüste erlebt hat. Da war die Wolkensäule, da war die Feuersäule. Sie wurden geführt dahin, wo Gottes Weg war. Sowas wünscht sich der Dichter an dieser Stelle aus. Und es will uns sagen, lass dich von Gottes Licht und von seiner Wahrheit leiten. Vielleicht kennen wir den Vers aus dem Evangelium, Johannes Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes sieht das so, dass in Jesus diese Gnade und Wahrheit zu uns gekommen ist. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes in Christus ermöglicht es, dass Gott unsere Sünden vergeben kann, ohne sie schön zu reden oder einfach über sie hinwegzuschauen oder sie zu verharmlosen. Jesus und sein Wort und der Heilige Geist sollen mich leiten, wenn mein schwankender Glaube seinen Felsen sucht. Und dann kommt eben dieser Refrain nochmal. Zum letzten Mal wird er hier angesetzt, und der Dichter möchte noch einmal ermahnen. Er möchte noch einmal seine Seele ansprechen und seine Seele fragen: Warum bist du so unruhig in mir? Wir sind doch schon einen guten Weg gegangen. Harre auf Gott, vertrau doch Gott. Und auf mich wirkt das so, dieses ständige Wiederholen, dass er sagen möchte, das kann man sich nicht oft genug wiederholen. Und diesmal ist der Refrain eben nicht ein Scharnier, um ein weiteres Teil anzuschließen, weil es kommt ja keins mehr. Der Refrain ist jetzt eben ein Vorhängeschloss und schließt das Ganze nochmal ab. Ich hoffe, wir konnten sehen, dass dieser Psalm ein schönes Kunstwerk ist. Und wir konnten auch durch die Struktur sehen, dass die Teile alle zusammengehören, dass 42 und 43 sehr wohl als ein Psalm gelesen werden kann. Aber der Psalmist, er macht nicht nur Kunst um der Kunst wegen, sondern er macht Kunst gepaart mit der Unterweisung Gottes. Und deswegen kann er das Maskil nennen. Er sagt, das ist eine Unterweisung. Das ist nicht einfach nur ein Lied, mit dem man andere unterhalten kann. Kunst gepaart mit Unterweisung machen aus einem schönen Lied ein geistliches Lied. Und ich denke, daran sollten auch heute die Dichter und Musiker sich orientieren, wenn sie wirklich gute Musik für Gott machen wollen. Was nehmen wir aus diesem Maskil mit? Dieser Psalm will uns lehren, wie wir mit Drucksituationen in unserem Leben und Glauben umgehen sollen. So können wir unser Leid verarbeiten, sagt dieser Psalm. Die Not nennen, das Leid vor Gott bringen, um Wiederherstellung bitten und darauf warten. Wir können lernen, wie wichtig die Refrains zwischen den einzelnen Stücken unseres Lebens sind. Dieser Psalm will uns lehren, dass wir ohne die Refrains die Brüche unseres Lebens nicht verbinden können und auch nicht darüber zur Ruhe kommen können. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott.